Hüben und Drüben Spezial. Der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Im Gespräch mit einem Gast.
Also, einen schönen guten Tag. Wir haben schon wieder so eine schöne Adresse, in der wir uns befinden. Wir waren ja schon mal über dem Harburger Hafen und jetzt sind wir direkt neben der Katharinenkirche. Kann man sagen, ne?
Ja.
Genau, wir sind neben der Katharinenkirche in einer Ecke von Hamburg, die ich noch niemals vorher gesehen habe. Ein ganz schönes Wohnen. Und wir haben nämlich Besuch, beziehungsweise wir sind zu Besuch bei Anne Woiwod, ist richtig?
Ja, korrekt.
Genau. Anne Woiwod, auf irgendeine seltsame Art und Weise habe ich mitbekommen, dass ihr beide euch ja nun aus irgendwelchen komischen Zusammenhängen kennt, ne?
Wir sind Cousinen.
Richtig, wir sind tatsächlich verwandt, ja.
Ja, und zwar so nah wie, also relativ nah, ne?
Dichter geht Cousine nicht.
Das ist ganz schön nahe dran. Und was ich erfahren habe, ich habe dich also heute zum allerersten Mal gesehen, und was ich erfahren habe, du bist also Rechtsanwältin.
Richtig, ja.
Genau. Und du bist selbstständig, und wir wollen nachher mal gucken, was du denn alles da als Rechtsanwältin machst. Das ist ja ein sehr, sehr bedeutsamer Bereich. Wir haben aber für unsere Gespräche, für unsere Spezialgespräche, haben wir immer so eine Eingangsfrage. Und zwar, wie bist du zu diesem seltsamen Beruf gekommen?
Oh, das könnte jetzt einen ganzen Podcast füllen.
Ich wollte gerade sagen, welchen seltsamen Beruf meinst du denn eigentlich? Der wurde noch gar nicht erwähnt.
Gut, also ich kann ja kurz ergänzen. Ja, ich bin Rechtsanwältin und als solche firmiere ich Vorsorgeanwältin. Und seit ein paar Jahren führe ich noch den Untertitel Legal Coach für selbstbestimmtes Altwerden und Sterben. Und da kommen wir dann der Sache schon näher. Und das hat mich tatsächlich gefunden. Und da schließt sich auch tatsächlich ein Kreis zu einer Zeit, wo ich noch überhaupt nicht dran gedacht habe, irgendwann mal Rechtsanwältin zu sein. Aber da kommen wir vielleicht auch noch drauf.
Habe ich das richtig verstanden oder habe ich falsch verstanden? Legal Coach?
Legal Coach.
Legal.
Also eigentlich heißt es Rechtsberater und das ist man ja als Rechtsanwalt sowieso schon. Ich habe versucht, damit nach außen zu transportieren, dass die Arbeit, die ich mache, sich nicht in der reinen Anwaltstätigkeit erschöpft, wo man eben im Formular rauskommt, sondern dass im Vorfeld der Formularerstellung noch ein Prozess stattfindet, der eben viel, viel individueller und nicht juristisch ist, sondern wo ich eben in die Geschichten, in die Bedürfnisse und in die Sozialgefüge der Menschen, die zu mir kommen, reingehe und erst in der Gesamtschau dieser ganzen Sichtwinkel, Sichtweisen dann individuelle Formulare mache, wenn sie denn gewünscht sind.
Sag doch nochmal diesen Begriff, Legal Coach für?
Legal Coach für selbstbestimmtes Altwerden und Sterben.
Für selbstbestimmtes Altwerden und Sterben. Und peng, da sind wir beim Thema.
Richtig.
Ne?
Danke, dass ich hier sein darf.
Genau, das heißt, das ist ja so eine Sache, dieses, wenn ich ich erlebe das immer wieder, dass ganz, ganz viele Menschen überhaupt keine Ahnung davon haben. Viele sagen angesichts ihres Leidens, in dem sie sind, sagen sie, kannst du nicht mal einen Knopfdruck machen, kannst du nicht mal eine Pille geben und sonst was. Und dann muss ich denen immer erzählen, es gibt verschiedene Möglichkeiten in Deutschland, was du machen kannst. Und dann sage ich die DGHS, was ist denn das, sagen die. Und dann erzähle ich, was es ist. Aber ich glaube, da bist du doch an der Quelle. Erzähl doch mal, was es ist.
Ja, also wenn wir jetzt ganz spezifisch schon darauf eingehen wollen, tatsächlich das selbstbestimmte Sterben, was ja ganz am Ende einer Lebensreise liegen kann, ist da, also mein Berührungspunkt damit ist erstmal in der Beratung einer Patientenverfügung. Wenn man eben nicht die klassische Ja-Nein-Ankreuz-Patientenverfügung sich aus dem Netz runterlädt, sondern wirklich mal einsteigt, dann ist die Haltung zu Sterbehilfe, zu selbstbestimmten Sterben immer auch ein wichtiger Teil, den ich in der Patientenverfügungsberatung immer anspreche und Menschen dann auch die Varianten oder die Möglichkeiten darstelle, die es gibt, für die man sich entscheiden kann, zu denen man eine Haltung haben kann. Und da ist es tatsächlich so, dass die große Mehrheit der Menschen leuchtende Augen kriegen und sagen, oh toll, wusste ich gar nicht, dass es das alles gibt. Und die ganz große Mehrheit das befürwortet, aber tatsächlich weniger als 15% der Menschen überhaupt wissen, was alles möglich ist und was alles legal ist. Und da hattest du jetzt schon eine Sterbehilfeorganisation angesprochen. Es gibt noch 3-4 weitere in Deutschland. Die DGHS steht für Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben. Und mit der habe ich insoweit etwas zu tun, als dass ich als Gutachterin von denen vermittelt werde, um Freitodbegleitungen durchzuführen. Also assistierte Suizide, die in Deutschland immer schon legal waren. Das wissen auch viele nicht. Aber eine ganze Zeit lang eine Grauzone waren, weil Ärzte nicht rechtssicher helfen konnten, weil viele Ärztekammern da restriktive Regelungen hatten und ein Approbationsverlust drohte. Und weil es ein Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe gab. Geschäftsmäßig heißt auf Wiederholung angelegt. Muss noch gar nicht mal auf irgendwie Gewinnerzielung abgestellt sein. Und da viele dann Sorge hatten, wenn sie einem Patienten helfen und der nächste kommt, ist das schon geschäftsmäßig und bin ich damit schon im strafbaren Bereich. Das hat das Bundesverfassungsgericht 2020 ganz klar zurückgewiesen, hat gesagt, jeder hat das Recht, sein Leben selbstbestimmt zu beenden. Jeder darf sich dabei helfen lassen. Und selbstverständlich darf sich auch jeder helfen lassen von Menschen, die Erfahrung haben, die wissen, was sie tun und die das nicht auch zum ersten Mal machen und entsprechend verunsichert sind.
Und was heißt jetzt genau Gutachterin in dem Zusammenhang? Also du begutachtest den Menschen, ob er sozusagen das erfüllt, was da vorgegeben ist?
Also ich bin sozusagen ein Teil eines längeren Prozesses. In diesem Fall, also es gibt, wie gesagt, mehrere Sterbehilfeorganisationen, die auch unterschiedliche Vorgehensweisen haben. Bei der DGHS ist es so, dass Mitglieder dort einen Antrag auf Vermittlung einer Freitodbegleitung stellen können. Also nicht die DGHS führt die Freitodbegleitung durch, sondern sie vermittelt nur Freitodbegleitungsmenschen wie mich und dann, wer noch dabei ist, dazu kommen wir noch. Und dieser Antrag, der schon fundiert sein muss und wo eventuell auch Gesundheitsbefunde und so weiter noch mitgeliefert werden müssen, wird DGHS intern von einer Ethikkommission geprüft. Mhm. Da sind also wirklich renommierte Mediziner, Ethiker, Rechtsanwälte und so weiter, die diesen Fall in der Papierform begutachten. Wenn Sie sagen, der kommt grundsätzlich in Frage, erfüllt die Kriterien, die das Bundesverfassungsgericht aufgestellt hat, dann wird es weitergeleitet an Juristen. Eine davon bin ich. Es gibt aber natürlich noch einige mehr in Deutschland. Meine Aufgabe ist es dann erstmal bei einer telefonischen Kontaktaufnahme festzustellen, ob die Person überhaupt aktuell einen Sterbewunsch hat, einen ersten Eindruck zu haben, ob die Person auch, sag ich mal, selbstbestimmt für sich Entscheidungen treffen kann. Wenn das positiv ist, dann vereinbare ich einen Termin und fahre zu der Person nach Hause oder in die Einrichtung oder wo auch immer sie gerade wohnt und führe ein Gespräch, Stunde, anderthalb Stunden, gerne auch, wenn die Person das möchte, unter Einbeziehung von An- und Zugehörigen. Und meine Aufgabe ist es, mir einen persönlichen Eindruck zu verschaffen von der Person und festzustellen, ob die 5 Kriterien, die das Bundesverfassungsgericht aufgestellt hat, bei dieser Person vorliegen, die dann eine straffreie Hilfe zur Selbsttötung ermöglichen.
Und die 5 Kriterien sind welche?
Also es ist auf jeden Fall erstmal die Selbstbestimmung. Also jemand muss einen freien Willen entwickeln können, um diese Entscheidung zu treffen. Derjenige darf sich nicht von Dritten beeinflussen lassen, also unter Druck gesetzt worden sein. Dazu gehören dann auch so Sachen wie, ich falle ja nur noch zur Last oder die Gesellschaft ist ja so überaltert. Also das wäre für mich zum Beispiel auch ein Ausschlusskriterium, wenn das im Vordergrund stünde. Dann muss die Entscheidung wohlerwogen sein. Das heißt, die Person muss ihre Situation, ihre Möglichkeiten und Alternativen kennen und auch für sich abgewogen haben. Der Wunsch muss dauerhaft vorhanden sein. Es darf kein Spontanwunsch aufgrund von einer Lebenskrise sein. Und die Entscheidung muss unbeeinflusst sein von psychischen Erkrankungen. Das heißt nicht, dass keine psychische Erkrankung vorliegen darf, aber diese darf die Entscheidung nicht wesentlich prägen.
Und der vorletzte Punkt, die Dauer. Was heißt das, dauerhaft? Also der Zeitraum?
Das muss ich im Gespräch erfragen, und das hängt natürlich auch immer von der konkreten Einzelfallsituation ab. Wenn jetzt jemand, seit 20 Jahren eine chronische Erkrankung hat und es sich dauerhaft verschlechtert, dann frage ich ab, welchem Zeitpunkt ist denn dieser Wunsch aufgekommen, und frage das ab. Wenn wir aber, wie ich das im August hatte, einen Fall haben, wo die Frau, die ich befragt habe, erst 10 Tage vorher ihre Lebenszeit verkürzende Diagnose bekommen hat, einer sehr schnellen voranschreitenden Erkrankung, dann ist das natürlich ein kürzerer Zeitraum, klar. So. Aber dann fragt man eben nach der Grundeinstellung, die während des Lebens vorher zu dieser Thematik schon bestanden hat, und muss dann eben, das ist dann meine Aufgabe als Gutachterin, das rauszukitzeln und diese Dauerhaftigkeit verlässlich festzustellen.
Hm. Was ja jetzt eben nicht drin vorkam, war, also es muss offensichtlich keine Krankheit vorliegen, oder?
Nein, doch. Also es ist tatsächlich so, dass es in Deutschland eins der liberalsten Rechte gibt in Bezug auf die Motive, die dahinter stehen. In Deutschland brauchst du keine lebensverkürzende Krankheitsdiagnose. Es reicht, in Anführungszeichen, wenn du eine Erkrankung hast, deren Symptome dir das Leben nicht mehr lebenswert erscheinen lassen, ganz subjektiv. Und es ist sogar anerkannt, aus Gründen von Lebenssattheit sein Leben beenden zu können. Also wenn jemand sagt, ich bin 88, ich habe mein Leben gelebt, ich habe meine Enkelkinder aufgewachsen sehen, ich wohne im 4. Stock ohne Fahrstuhl und bin auf den Rollator angewiesen, ich müsste jetzt in eine Pflegeeinrichtung ziehen und habe da aber gar keinen Bock drauf, der darf gehen in Deutschland. Oder der darf sich straffrei helfen lassen, sagen wir mal so.
Halleluja.
Was heißt das, Claudia?
Das heißt so, dass ich sehe, oder das macht mir bei ihm halt immer sehr viel Bedenken, wenn ich über diese Thematik mit anderen Menschen spreche, dass die sagen, das darfst du nicht. Dir ist das Leben geschenkt worden. Und du darfst das nicht machen. Das sind ja oftmals sehr religiöse Gründe da im Hintergrund. Da sage ich, ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel so an der Ausgangstür vom Leben stehe und ich möchte da raus und mir wird permanent die Tür vor der Nase zugeknallt, ich darf das nicht. Ich werde reanimiert, ich werde das noch und das noch lebensverlängert und das noch lebensverlängert. Und wenn dann so eine Regelung da ist, die meine Freiheit in den Mittelpunkt stellt, meine Würde und meine Freiheit in den Mittelpunkt stellt, dann kann ich sagen, Halleluja.
Ja, ganz großartig. Und du hast da gerade ein schönes Stichwort gesagt, Geschenk. Das fiel tatsächlich in einem Erstgespräch, was ich vor ein paar Wochen mit einem theologisch ausgebildeten Menschen geführt habe, schwerst stark lebensverkürzend erkrankt, wo ich dann natürlich auch die Frage gestellt habe, weil Theologe, wie da die Haltung zu einer Selbsttötung ist. Und diese Person hat geantwortet, das Leben ist ein Geschenk Gottes und man darf ein Geschenk auch dankbar zurückgeben.
Ja. Das mit Weihnachtsgeschenken doch ähnlich, ne? Also sag mal, nochmal eben zurück, so ich das vorhin irgendwie mitbekommen habe von dir, ist es so, dass du eigentlich eine Leidenschaft für Tiere hast?
Ja, auch. Ja, gut, vielleicht passt das hier auch in die Thematik rein. Tatsächlich habe ich ursprünglich mal Tiermedizin studieren wollen und das ist aus verschiedenen Gründen nichts geworden und habe da mich natürlich auch schon mit Tieren und deren Strukturen, also sprich Anatomie, beschäftigt und habe auch mit toten Tieren zu tun gehabt. Und habe im Vorfeld des Tiermedizinstudiums eine chemisch-technische Assistentinnenausbildung angefangen. Und das war rückblickend tatsächlich mein erster Kontakt mit Sterbehilfe, weil eine entfernt Bekannte meiner Eltern fragte, ob ich ihr ein Medikament besorgen könnte, weil sie sich demnächst plant, das Leben zu nehmen, weil sie nicht alt und runzlig werden wollte. Das habe ich natürlich mit 17 stark von mir gewiesen und habe mich gefragt, warum fragt die ausgerechnet mich? Heute im Rückblick schließt sich da ein Kreis. Also ja. Ganz spannend.
Ja, klar. Ja, klar. Und das erleben wir, wie gesagt, häufiger. Wir haben eine zunehmende Überalterung der Gesellschaft. Eine zunehmende. Und die Frage nach einem assistierten Suizid, nach Selbstbestimmung wird immer größer. Also ich habe einige Webinare mitgemacht von der Uni in Halle, die viel gemacht habe über einen assistierten Suizid. Und da sozusagen merke ich, dass sich der gesellschaftliche Tenor, die gesellschaftliche Stimmung tatsächlich ein Stückchen verändert.
Das ist tatsächlich so. Es gab auch vor 3 Jahren ungefähr eine Studie des Berlin-Instituts zusammen mit der Körperstiftung auf ein Sterbenswort, wo da auch ganz klar die Tendenz in die Richtung geht. Wir sehen es auch an den Zahlen von assistierten Suiziden, seit es öffentlich bekannt ist, dass es straffrei möglich ist. Diese Zahlen steigen stark an. Ich bedauere, dass immer noch nicht in der Statistik unterschieden wird bei den Zahlen zwischen harten Suiziden und assistierten Suiziden. Das finde ich ist eine verpasste Chance, weil ich denke, dass jeder assistierte Suizid vermutlich einen harten Suizid verhindert. Und es wäre ein toller Messwert, wenn man sagen könnte, nach ein paar Jahren, so wie die Zahl der assistierten Suizide angestiegen ist, so sind vielleicht die Zahlen der harten Suizide gesunken, oder dass man einen Zusammenhang da feststellen kann. Das wäre tatsächlich die beste Möglichkeit, festzustellen, dass assistierte Suizide tatsächlich auch Suizidprävention sind, also harte Suizidprävention. Und ich gehe sogar noch weiter. Ich sage, die Tatsache, dass diese Frage des assistierten Suizids durch die Legalisierung oder durch die Klarstellung der Legalisierung enttabuisiert wird, das noch viel mehr zur Suizidprävention beiträgt, weil Menschen sich trauen, darüber zu sprechen, dass sie diese Gedanken haben. Und dann kann man ins Gespräch kommen, dann kann man Alternativen aufzeigen, dann kann man darauf eingehen, was für eine Situation der Mensch erlebt und wie man diese Situation vielleicht verändern kann. Wenn dann am Ende steht, ich gehe trotzdem den Weg des assistierten Suizids, dann ist es ein Abschied in Würde, in Zugewandtheit mit An- und Zugehörigen, ohne Angst irgendwie entdeckt zu werden oder selber unter Druck zu sein, eine Situation zu schaffen, die möglichst funktioniert. Sondern es ist ein Abschied, ein selbstgestalteter, selbstbestimmter, würdevoller Abschied.
Das finde ich spannend, dass du das sagst. Ich habe ja in meiner ganzen Sterbeamt-Fortbildung, habe ich bislang ein Block, das ist immer so thematisch, sind die verschiedenen Blöcke zusammengesetzt. Und da habe ich an einem Block bislang unterrichtet, bis vor 1,5 Jahren, den Block Krebs und Suizid. Und dann habe ich gedacht, das geht nicht mehr. Wir brauchen 2 Blöcke dafür. Wir brauchen einen ganzen Block fürs Thema Krebs, wir brauchen einen ganzen Block fürs Thema Suizid, denn der teilt sich in 2 Teile. Das eine ist die Suizidprävention und das andere ist die Fragestellung assistierter Suizid. Und wie gehe ich damit um? Wie kann ich das beraten? Und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und das heißt, das finde ich so schön, dass das mehr eigentlich im Bewusstsein von, ich wollte sagen, Bevölkerung, im
Bewusstsein. Nee, da ist es, glaube ich, noch nicht ganz angekommen.
Im Bewusstsein der Gesellschaft, das wächst.
Ja, das ist ein großer Wunsch von mir und das ist auch einer der Gründe, warum ich mich in solche Podcasts wie diesen hier setze, weil ich das so wichtig finde, dass es ist kein Schwarz-Weiß-Thema, es ist kein Ja-Nein-Thema, es ist ein Thema, lasst uns drüber sprechen und lasst uns in jedem individuellen Fall gucken, was ist für diese Person richtig. Und da komme ich auch nochmal auf meine Gutachtertätigkeit zurück. Ich entscheide ja nicht für die Person oder ich beurteile nicht ihre Entscheidung, sondern ich stelle ja nur fest, dass die Rahmenbedingungen vorliegen, damit ich und der Arzt, der da noch ins Spiel kommt und eigentlich das Wichtigste macht, straffrei sind. So. Die Person trifft eine völlig authentische eigene Entscheidung und das muss auch so sein. Und das muss auch in dem eigentlichen Moment so sein. Das muss ich sicherstellen. Und diese Entscheidung kann nur dann selbstbestimmt und authentisch sein, wenn die Person ihre Alternativen kennt und wenn sie genau weiß, was für eine Entscheidung sie da trifft. Und deswegen muss in der Gesellschaft da ganz offen drüber gesprochen werden, finde ich total wichtig.
Naja, und was du vorhin gesagt hast, das finde ich einen ganz schönen Gedanken, dass ein assistierter Suizid eine Weiche, das kann tatsächlich so gestaltet werden in der Vorbereitung, dass tatsächlich die Betroffenen und die Zugehörigen, dass die einverstanden sein können.
Unbedingt, ja.
Und das ist beim harten Suizid nicht, der hat andere Folgen.
Der harte Suizid traumatisiert.
Absolut.
Er traumatisiert An- und Zugehörige, er traumatisiert Rettungs- und Hilfskräfte und er traumatisiert im schlimmsten Fall auch noch unbeteiligte Dritte. Und natürlich die Person selbst, weil die hat ja vorher schon einen unfassbaren Leidensdruck, Entdeckungsdruck, also diese ganzen dieser ganze Stress, der damit verbunden ist. Also ich habe es einmal erlebt, das war noch zu einer Zeit, wo ich noch hospitiert habe. Da hatten wir tatsächlich jemanden, der hatte zuvor einen gescheiterten harten Suizid hinter sich. Und die Angehörigen waren dabei und waren immer noch total verstreckt und traumatisiert. Und es ist gelungen, diesen assistierten Suizid so zu gestalten, dass die ihren Frieden damit machen konnten. Also es ist auch ein wirklicher Heilungsprozess da gewesen. Das konnte man an den Gesichtern sehen. Und das war wirklich, also das war, wie gesagt, während meiner Hospitationsphase auch einer der Fälle, die mich davon überzeugt haben, da tut man ganz viel Gutes.
Weißt du, ich bin auch der Überzeugung bei einem, also der Überzeugung, ich möchte ich auch nicht so pauschal sagen, weil ich halte auch jeden Tod für einzigartig, auch jeden Suizid. Aber ein Suizid, der durchgeführt wird, hat oft ganz häufig die Grundhaltung ein Nein zum Leben. Und ein assistierter Suizid kann ein sehr großes Ja zum Leben in sich tragen, obwohl die Person sagt, ich entscheide mich jetzt für ich mache die Tür auf.
Ja.
Und gleichzeitig glaube ich, ich gehe davon aus, dass eben, wir haben unseren Podcast ja Hüben und Drüben genannt, ne, wo es unklar ist, was ist Hüben, was ist Drüben und so weiter. Das heißt, wir gehen eigentlich davon aus, dass es ein Dasein, wie auch immer gestaltet, nach dem letzten Atemzug möglich ist. Und wenn dann jemand mit einem Ja zum Leben die Tür aufmacht und aus der materiellen Ebene rausgeht, das hat doch ganz andere Folgen, als ob du hinter dir die Tür zuknallst und sagst, da gehe ich nie wieder rein.
Ja, das ist ein schöner Gedanke.
Jein, sage ich jetzt mal, weil also was ich jetzt ein bisschen problematisch finde oder sagen wir mal bedenkenswert, ist tatsächlich, du hast es drüben jetzt angesprochen, ich sage jetzt mal an der Stelle, ist vielleicht nicht ganz egal, ob Hüben oder drüben, wo das jetzt auch immer ist. Also wenn ich jetzt von Hüben nach drüben wechsle, also sprich, wenn ich meinen physischen Körper verlasse im Tode, ist das ja das, was passiert. Also wir verlassen dieses Instrument, was uns hier auf der Erde einfach geholfen hat, überhaupt hier sein zu können und uns hier bewegen zu können. Ohne das ist es tatsächlich schwierig, sich mit der Materie zu verbinden und sie zu durchdringen. Und wie ist es dann, das ist eben, was ich mich frage, wenn wir über dieses Thema sprechen, den harten Suizid betreffend natürlich sowieso, aber diesen auch, wie ist es, wenn ich da auf der anderen Seite ankomme? Also sprich, wenn dieser ja allmähliche Übergang von hier nach dort, es ist ja nicht ein... Es macht ja nicht Klick und ne?
Ich
bin sofort ledig aller meiner, wie soll ich sagen, Neigungen und Verhaltensweisen und Ja's und Neins, sage ich jetzt mal, im Leben, sondern ich nehme das ja ein Stück weit mit auf die andere Seite. Und wie ist es, wenn ich da ankomme? Also ist das wirklich in Ordnung? Also, weil du hast ganz am Anfang gesagt, Claudia, viele Menschen denken, das Leben ist uns geschenkt, ja, und wir dürfen eigentlich nicht selber eingreifen und es beenden, sondern es ist eben Gott gegeben, könnte man sagen. Das ist ja wirklich das Schwierigste am Ganzen eigentlich. Ja. Also das ist wirklich eine schwierige Frage, weil egal, man muss es von allen Seiten angucken. Und wenn ich so höre, Anne, was du sagst, dass du zu den Menschen gehst und mit ihnen dann ins Gespräch kommst und um das begutachten zu können, dann würde ich mir immer wünschen, es wäre auch ein, sage ich jetzt mal, seelsorgerlicher oder seelsorgerischer Ansatz, einfach auch in einer geisteswissenschaftlichen Richtung zu sprechen. Also auch zu prüfen, hat die Person das bedacht? Also das ist jetzt das ganz Entscheidende. Hat sie bedacht, dass das Leben nicht zu Ende ist, wenn es hier auf der Erde zu Ende ist? Das ist ja wirklich der ganz große Kasus Knaxus, für den ich Lust habe, dieses Thema unbedingt. Deswegen habe ich mich so gefreut, dass du kommst, weil das ist für mich das Spannendste am Ganzen.
Das ist total spannend, aber es ist kein Kriterium des Bundesverfassungsgerichts.
Ja, eben. Ja, aber, ja, ja. Ja, aber da liegt ja, ja. für mich zum Beispiel eine gewisse Gefahr drin. Hm. Also ich finde das nicht.
Ich greife das total gern auf, weil ich finde, an dieser Stelle kommen wir dazu, dass es einen Unterschied macht, ob du einen Fragenkatalog abhakst, wo dann nur diese Kriterien vom Bundesverfassungsgericht drin vorkommen, oder ob du wirklich in Verbindung gehst mit den Menschen und diesen Menschen versuchst, innerhalb dieser kurzen Zeit zu diesem Thema wirklich kennenzulernen und wirklich einen kleinen Blick durch die spaltbreit geöffnete Tür zu bekommen, was spirituell vielleicht in diesen Menschen vorgeht oder was vielleicht für Ängste da sind oder was für Verhaftungen in dieser Welt oder was auch immer oder was derjenige noch loslassen muss. Ich sag mal so, das findet ausgesprochen in diesen Gesprächen tatsächlich selten statt, außer da ist jemand wie jetzt die Person, von der ich vorhin sprach, selber schon mitbringt, dass diese Themen für diese Person auch wichtig sind. Aber es ist für mich wichtig, um einschätzen zu können, ob diese Person eine wohlerwogene Entscheidung trifft. So. Aber das ist nicht so ausgesprochen, wie du das jetzt formulierst. Das können, glaube ich, auch gar nicht so viele Menschen. Aber ich möchte behaupten, dass ich zumindest, und das kriege ich auch zurückgespielt, mich auch auf dieser Ebene mit den Menschen verbinden kann und da einfühlsam sein kann und auch nochmal zusammen mit der Person reflektieren kann. Und es ist mitnichten so, dass diese Gespräche 0815 sind, Abhaken von Themen und dann war es das. Hauptsache, man hat alle Kreuzchen ausgefüllt. Sondern es ist wirklich ein Versuch, die intrinsische Motivation dieses Menschen kennenzulernen und auch Alternativen noch anzubieten, wenn die Person die noch nicht gesehen hat oder sich mit irgendwelchen Themen noch nicht beschäftigt hat, das anzustoßen und da nochmal, oder auch Umgang mit Angehörigen, die Widerwillen haben oder. Also es ist schon auch meine Aufgabe in diesem Gespräch reinzufühlen und zu gucken, wo sind noch harte Stellen, wo sind noch Dinge, die gelöst werden sollen, wo sind so, das ist nicht vorgegeben, aber das erlebe ich immer wieder in meinen Gesprächen, dass es da solche Punkte gibt, wo dann auch die Menschen dankbar sind und auch sagen, es war ein gutes Gespräch, weil das hat mich nochmal auf die eine oder andere Frage gebracht, die ich mir nochmal gut überlegen muss.
Die Grundfrage ist ja immer, nimmt man sich mit, wohin man geht? Aha. Also ist es eine Flucht? Also hat es einen Fluchtcharakter? Weil sehr viele Menschen, und da zähle ich mich eindeutig dazu, erleben ja in sich den Moment, wo man denkt, oh, ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich bin müde, irgendwie, es reicht. Ja. Und was will man dann? Man will eigentlich, dass es aufhört. Mhm. Und was soll denn aufhören? Ja, genau. Ich möchte vielleicht einfach nicht mehr, ja, bis hin zu vielleicht möchte ich gar nicht mehr ich sein. Weil ich müde bin. Ich will es nicht mehr fühlen. Ich habe genug gekämpft, ich habe genug dies, genug
gut, das gibt's natürlich bei lebenssatten Menschen. Und
ja.
Also da habe ich zum Beispiel, oder ich werde häufiger gefragt, so, oh, wie schaffst du das, diese ganzen Gespräche, ist doch ganz schrecklich, hast du Supervision? Und wo ich sage, nee, in der Regel brauche ich das nicht. Aber es gibt Gespräche mit Menschen, die, gerade Menschen, die jetzt so Mitte, Ende 80 sind, die ganz schlimm zum Beispiel noch kriegstraumatisiert sind. Und wo ich merke, Da sind noch solche schlimmen Verletzungen, die gar nicht die Chance gehabt haben, jemals aufzulösen. Und die wollen einfach nur weg von diesem Schmerz. Das ist für die Lebenssatte halt so. Da muss ich für mich einfach akzeptieren, das, was die in 70, 80 Jahren nicht haben auflösen können, das werde ich jetzt auch nicht mit diesem einen Gespräch auflösen können.
Ganz sicher nicht. Und das ist auch jetzt ja gar nicht der Punkt. Für mich ist vielmehr der Punkt, ist es wirklich sinnvoll, dass ich diejenige bin, die bestimmt, dass mein Leben jetzt zu Ende sein soll? Und was für eine Perspektive habe ich da drauf? Mhm. Also ist es dieses, was ich eben angesprochen habe? Will ich eigentlich flüchten? Will ich eigentlich, dass es aufhört? Mhm. Und dann komme ich aber da drüben an, gesetzt den Fall, und dann merke ich, huch, ja, so wie ich mit meinen Verstorbenen umgehe, ich gehe ja immer mit denen so um, dass ich ihnen zunächst einmal mitteile, du bist jetzt gestorben. Ja, weil ich ganz sicher bin, dass ganz viele, die darüber gegangen sind, es noch nicht mal bemerkt haben.
Also da fehlt mir einfach so ein bisschen die Verbindung ins drüben, was wahrscheinlich vielen so geht. Und ich glaube, dass das auch wirklich individuell ganz, ganz unterschiedlich ist, wie jemand ins Drüben geht oder wie er dort empfangen wird. Und ich glaube, ich bin da auch einfach überfordert, da
ganz sicher, das ist
irgendwelche Dinge in Gang zu setzen.
Genau den Punkt meinte ich vorhin. Ich glaube, das macht einen großen Unterschied. Wie komme ich drüben an? Mit einem Ja zu dem, wo ich herkomme, oder mit einem Nein, wo ich herkomme? Und gleichzeitig ist das eben halt ganz wichtig für alles das, wo wir, glaube ich, Franziska und ich sehr darauf aus sind, zu sagen, können wir mal über den letzten Atemzug hinausdenken? Können wir das mal machen? Denn das hat ja Folgen. Und genau, was Franziska gesagt hat, ich habe manchmal den Eindruck, dass diejenigen, die sehr gut medikamentös eingestellt sind, für die stellt sich manchmal für mich die Frage, wenn die tot sind, wissen die das eigentlich? Die haben gar nicht mal mitgekriegt, dass sie dabei sind. Und gleichzeitig müssen wir ja eine Sache sagen. Ich nenne das manchmal vielleicht etwas hart so. Ich sage, ich kenne keinen Menschen ohne Todessehnsucht. Nein. Denn wir alle, die wir hier rumlaufen, sehen uns danach, an einen Ort zu kommen, an dem alles gut ist.
Und weißt du, warum das auch so ist? Nur weil das Leben endlich ist, hat es einen Wert.
Natürlich.
Ja. Und deswegen ist ganz klar, dass uns auch tief im Inneren klar ist, dass das Leben endlich ist und dass irgendwann alles vorbei ist. Und deswegen können wir das, was wir jetzt hier erleben und im Hier und Jetzt spüren dürfen, auch wertschätzen und genießen.
Ja, klar. Es sei denn sozusagen, ein Leiden ist übermächtig geworden.
Na klar.
Ich würde jetzt fast gerne ein zweites Bild daneben stellen. Das heißt, nur weil das Leben ewig ist, hat es einen Sinn.
Ja, das kann man aber auch zusammendenken, glaube ich. Ne?
Ja, es schließt sich nicht unbedingt aus.
Würde ich jetzt auch nicht so sehen. Ja.
Ich habe noch einen anderen Punkt, der mir bei diesen, du hast ja diese Grundsätze, die erfüllt sein müssen, benannt. Das heißt, die müssen klaren Verstandes sein.
Ja.
Okay.
Und also nicht geschäftsfähig, das ist also im juristischen Sinne geschäftsfähig müssen die Personen nicht sein, aber sie müssen entscheidungsfähig sein. Das heißt, sie müssen die Tragweite ihrer Entscheidung erkennen und sie müssen die Umstände, die die Entscheidung bedingen, erfassen können.
Und da ich weiß dann natürlich, dass es sehr wichtig ist, dass wir in einem Land leben oder überhaupt, das ist weltweit wahrscheinlich der Punkt, das muss bestimmte Regeln dafür geben. Und gleichzeitig befinden wir uns ja in einer Gesellschaft, die gar nicht unbedingt davon ausgeht, dass es einen Geist gibt. Und das macht es so schwierig, denn ich frage mich, was hat denn bitteschön der Verstand mit meinem Tod zu tun? Gar nichts. Das ist eine Seelenentscheidung.
Ja, da kann ich ein Stück weit mitgehen, aber beim assistierten Suizid ist das genau der Punkt, wo der Verstand hinzukommen muss. Und in Deutschland gibt es eben auch nur, in Anführungszeichen, den begleiteten Suizid oder assistierten Suizid. In den Niederlanden zum Beispiel gibt es ja auch eine aktive Sterbehilfe. Und das ist in Deutschland nach wie vor strafbar, mit guten Gründen. In den Niederlanden führt das zum Beispiel auch dazu, dass man vorausbestimmen kann, dass man Sterbehilfe in Anspruch nehmen möchte und das dann sogar für den Fall von einer fortgeschrittenen Demenz durchgeführt wird als aktive Sterbehilfe. Das geht in Deutschland nicht.
Kannst du die aktive noch mal ein bisschen genauer?
Also die aktive Sterbehilfe ist zum Beispiel, jemand bekommt eine Spritze, die tödlich wirkt. Also der Arzt oder die sterbehelfende Person löst den Tod aus. Wir haben ja vorhin nur die ersten Schritte meiner Begleitung von einem assistierten Suizid geschildert. Der eigentliche assistierte Suizid läuft dann so ab, dass ein Arzt einen Zugang legt, wo erst eine Kochsalzlösung dranhängt, um sicherzustellen, dass das alles gut funktioniert, kein Rückstau ist, eine vernünftige Tropfgeschwindigkeit und so weiter. Dann wird die Infusion zugedreht. Dann werden nochmal juristisch abgeklärt, dass der aktuelle Sterbewunsch und die Klarheit über die ganzen Umstände bei der Person aktuell existieren. Und dann wird statt der Kochsalzlösung ein Medikament angehängt, das tödlich dosiert ist. Und derjenige muss dann die Infusion selber aufdrehen. Und das ist eben nur ein begleiteter Suizid. Der Arzt schafft zwar die Voraussetzung, aber die den Tod auslösende Handlung muss die Person selber machen.
Und die aktive Sterbehilfe ist dann eher vergleichbar mit dem, was wir mit Tieren hier machen.
Genau. Bei Tieren gibt es nur aktive Sterbehilfe, da gibt es keine passive Sterbehilfe.
Keinen assistierten Suizid. Gibt's nicht.
Und da trifft dann ja aber auch der Halter die Entscheidung und nicht das Tier. Also in Deutschland heißt das dann Sterben auf Tötung auf Verlangen. Und das ist noch Paragraph 216 Strafgesetzbuch unter Strafe. Ne? Also man kann auch nicht jemand anderen sagen, jetzt spritzt mir doch endlich die tödliche Dosis. Das ist in Deutschland nach wie vor strafbar, wobei man sich dann fragt, wo genau ist jetzt der Unterschied, wenn die Leute im selben Raum mit demselben Gift sind. Und klar, gibt es gute Gründe, warum das nicht so ist. Und gerade in Deutschland mit Euthanasie-Geschichte und so weiter ist das auch völlig, völlig nachvollziehbar und sollte auch so bleiben, dass wir von aktiver Sterbehilfe uns klar distanzieren. Also ich finde das zumindest. Aber man muss dann eben auch damit leben, dass in Situationen, wo der Verstand vielleicht nicht mehr da ist, dieses Thema eben auch vom Tisch ist.
Und weißt du was darüber, wie das zum Beispiel in Holland und ich glaube auch in der Schweiz, ne, oder nur in Holland, mit der aktiven Sterbehilfe ist? Wird das häufig in Anspruch genommen, zum Beispiel in Fällen, dass eine demenzielle Erkrankung diagnostiziert wird, kann ich das dann sozusagen schon verfügen, dass das dann geschehen soll?
In der Schweiz kann man, den Niederlanden kann man das, in Belgien auch. In Belgien gibt es auch aktive Sterbehilfe, in der Schweiz gibt es keine aktive Sterbehilfe. Da gibt es auch nur die passive Sterbehilfe. Und in Holland, weiß ich, ist ein Fall rechtshängig, wo tatsächlich eine Frau verfügt hatte, wenn sie dement ist, möchte sie Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Und wie es häufiger ja ist bei dementen Personen, nochmal so ein Charakterwechsel sich vollzieht. Mhm. Und wenn man sich als klarer Mensch gar nicht vorstellen kann, dass man in einer Demenz glücklich und zufrieden leben kann, dann plötzlich jemand doch einen zufriedenen Eindruck macht, trotz seiner Demenz. So. Und in diesem Fall war das so und ich kann ihn jetzt nicht genau reproduzieren, aber letztlich führte es dazu, dass die Entscheidung, die die Dame ein paar Jahre vorher getroffen hatte, dann vollzogen wurde und das ging vor Gericht, weil eigentlich war in dem aktuellen Zustand die Frau nicht, hatte keinen aktuellen Sterbewillen.
Aber angetrieben von Angehörigen oder wer hat das dann?
Genau, also es gibt dann ja, ich glaube, da war es auch, ich kenne jetzt die Einzelheiten, das war jetzt nicht so genau, aber es gibt ja eine Patientenverfügung, wo sowas dann drin steht und eine Patientenverfügung hat ja in der Regel einen Bevollmächtigten, der sie dann durchsetzt. Also ich vermute mal, dass dann eben die Angehörigen gesagt haben, sie wollte das, also setzen wir den Prozess jetzt in Gang. Aber die genauen Details kenne ich jetzt nicht.
Genau den Punkt meine ich.
Genau.
Den Punkt meine ich, wo du dann im Grunde genommen vielleicht in einem Zustand bist, wo plötzlich die Glückseligkeit da ist, aber dein Verstand ist nicht klar.
Und deswegen finde ich es total richtig, dass wir in Deutschland diese vorwegnehmbare Bestimmung nicht zulassen.
Ja.
Es kommt zu Härten, dass Menschen diesen Zeitpunkt verpassen. Und gerade bei Demenz finde ich das immer ganz, ganz schwierig, weil es muss ganz ja jemand bei klarem Verstand sagen, okay, ich weiß, ich bin jetzt beginnend dement und wenn ich es jetzt nicht entscheide, dann ist der Zug für mich abgefahren. Finde ich ganz schwierig. Finde ich auch für Angehörige ganz, ganz schwierig. Aber das ist der Preis dafür, dass wir eben genau diese Situation später nicht haben, wo jemand eigentlich in dem Zustand, in dem man dann in dem Moment ist, ein zufriedenes Leben hat. Ja. Und dann an irgendwelchen früheren Entscheidungen festgehalten wird oder daran gemessen wird. Und das finde ich richtig, dass wir das in Deutschland nicht haben.
Naja, ich meine, das ist ja zum Beispiel so, dass das nimmt ja immer mehr zu. Also dieses sogenannte, das hat ja so einen Begriff, dieses Sterbefasten bekommen. Dass ganz viele Menschen sagen, das ist eine Möglichkeit, wo ich legal rauskomme, ohne dass mich jemand daran hindert. Mhm. Also künstlich verbiete eine künstliche Ernährung und so weiter.
Genau, also Sterbefasten kann man ja auch aus einem ganz gesunden Zustand. Eine Freundin von mir hat ein Buch über das Sterbefasten ihres Vaters geschrieben. Kann ja jeder frei entscheiden, aufzuhören zu essen. Ja. Kann man auch in der Patientenverfügung schon vorwegnehmen, dass man dann eben nicht wieder zwangsernährt wird und. Nur das hat ja wieder andere Konsequenzen.
Würde ich auch sagen.
Man gerät in einen hilflosen, wirklich vulnerablen Zustand für eine nicht unbeträchtliche Zeit. Und will man das? Wer das nicht will, der hat...
Moment, also wer schon mal beim Sterbefasten dabei war, der weiß, dass das ein bis zu 3 Wochen, würde ich mal sagen, andauernder Prozess ist.
Kann deutlich länger dauern.
Also ich habe es jetzt ein paar Mal erlebt, da hat das 2 bis 4 Wochen gedauert. Aber worum es mir jetzt geht, ist weniger jetzt die Länge, sondern die Intensität, in der man immer wieder neu täglich eigentlich geprüft wird. Ja, weil man eben doch noch so weit anwesend ist und immer wieder sich sozusagen innerlich fragen muss, ja, ist das jetzt wirklich mein Weg? Also ich finde es eine interessante Situation tatsächlich, weil das für mich eigentlich die aktivste Form des Rübergehens ist, weil ich einfach die ganze Zeit dabei bin und mich immer wieder, ich muss immer wieder meine Haltung dazu finden, immer wieder neu, ganz anders, als wenn ich jetzt den Entschluss einmal getroffen habe und dann ist es auch schon soweit.
Nee, aber da hast du was missverstanden, weil das ist tatsächlich ja nicht so schnell möglich.
Nee, ich weiß das.
Also es ist auch ein Prozess und es gibt auch mehrere Zeitpunkte, wo man dazu seine Haltung hinterfragen muss und nach außen dokumentieren muss und so weiter. Also
ist mir klar, nur ich bin ja in einer ganz anderen Situation. Das ist für mich viel mehr eine Verstandesentscheidung eigentlich, weil du das gerade so angesprochen hast, weil ich ja viel mehr in meinem Verstand sozusagen das beschließe. Und ich prüfe das immer wieder ab, nicht, auf dem Weg. Und das ist ein Prozess, der dauert ja auch Monate und manchmal vielleicht geht es schneller, hast du ja vorhin auch eingangs gesagt, ne? Das ist ja in Bezug auf auch diese Dauer. Wie lange ist das schon? Habe ich diesen Wunsch schon? Aber wenn ich jetzt sterbe, faste, dann ist sozusagen dieser, ich meine wirklich auch dieses Letzte, wo ich irgendwie seelisch bin, ich dann viel beteiligter, würde ich es jetzt mal so formulieren.
Ich kann das total nachvollziehen, was du da aus deiner spirituellen Sicht gut findest. Aber ich finde, es ist so einzelfallabhängig. Ein alter Mensch, der lebenssatt ist, Sterbefasten, das kann was Wunderbares sein.
Ist auch echt schwer übrigens.
Ist super schwer, ist auch für die Angehörigen total schwer. Wenn jemand sowieso schon eine terminale Erkrankung hat und schon da unter den Symptomen leidet, der möchte nicht noch zusätzlich sich das zusätzlich aufbürden.
Vor allem, ich habe, was das Sterbefasten angeht, da habe ich noch einen ganz anderen Punkt, der, ich finde ich immer so schön, wie du das sagst, so bedenkenswert ist. Ein weiterer Punkt, den ich für bedenkenswert halte, und zwar, das ist eine neue Methodik geworden. Sterbefasten hat ja auch einen extra Begriff geredet, aber das ist ein ganz natürlicher Prozess. Das macht jede Pflanze, das macht jedes Tier, was sagt, ich glaube, also es läuft nicht über den Verstand, deswegen sage ich ja eine Seelenentscheidung. Wenn ich fertig bin, wenn es dieser Begriff fällt, ich habe fertig, dann ziehen sich in der Regel, kann man wahrscheinlich prozentual noch sagen, die meisten Lebewesen ziehen sich von der Nahrungsaufnahme zurück.
Das Leben endet nicht, weil man nicht mehr isst, sondern man isst nicht mehr, weil das Leben endet.
Exakt, dankeschön. Genau. Sehr schön. Genau, wunderschön. Das ist eine ganz wunderschöne Beschreibung. Und genau das meine ich. Und wer das nämlich sagt, auch da heißt es, du musst klaren Verstandes sein. Aber haben die fertig oder nicht? Ist das Herz voll oder ist das Herz leer? Was ist denn das? Ist das ein assistierter Suizid, eine Frage der Selbstbestimmung oder ist das ein harter, wie du das gesagt hast, ein harter Suizid, der eigentlich so dieses dabei hat?
Also dieser, wie du gesagt hast, in Mode gekommene Begriff Sterbefasten, der betrifft ja das, wo man eine bewusste Entscheidung trifft.
Ja.
Und das Sterbefasten, was du jetzt eben meintest, ist ja das, was ein natürlicher physiologischer Prozess ist. Und das ist eben die Frage, ne? Wo ist da die Grenze oder wo übernimmt der Körper?
Das ist ein schwimmender Übergang, würde ich sagen.
Ja.
Also weil es gibt viele, die das Sterbefasten einsetzen und das andere, sozusagen das natürliche, sich zurückziehen innerlich vom Leben hat schon begonnen. Und es gibt aber auch diejenigen, die aufgrund einer Krebserkrankung und aufgrund des Bewusstseins, mein Leben ist jetzt eigentlich sowieso nicht mehr lebenswert und ich möchte auch keine Chemos mehr, ich möchte überhaupt gar nichts einsetzen in irgendeiner Form. Aber ich möchte es selbst bestimmen, die dann sozusagen auch ihre Familienmitglieder zu sich rufen und oder bestimmen, wer jetzt derjenige sein soll, weil das ist immer ratsam, sich begleiten zu lassen an der Stelle. Das ist alleine eigentlich fast nicht zu bewältigen. Und dann das machen. Ne? Und das kann natürlich auch hart werden. Weil vielleicht leiblich eigentlich, also wesensgliedermäßig, sag ich jetzt mal, wie was weit noch über die Organe ja hinausgeht, also dieses, bin ich wirklich schon so locker innerlich, ne? Weil es braucht ja eine gewisse innere, transparente Lockerheit, dass meine Leiber wirklich auseinander gehen. Weil ich habe zum Beispiel, muss ich noch mal ganz kurz dazwischen sagen, 2020, als es gerade legalisiert war, habe ich einen Fall begleitet, einer Dame, die hat Sterbehilfe genommen. Und ich kam dann dazu, das war verabredet, dass ich komme, wenn sie schon verstorben ist. Und sie war aber nicht tot. Das ist für mich wirklich etwas, das verfolgt mich bis heute. Glaub dass ich. Sozusagen oh, ja. Die Dosierung zum einen wahrscheinlich zu gering war. Das ist die eine Vermutung, die ich habe. Und die andere, und deswegen habe ich es hier jetzt an dieser Stelle gerade eingefügt, war sie eben gar nicht gelockert.
Da also war das totale, nichts gelockert. Totaler Worst Case.
So starke Lebenskräfte noch, dass sie zwar bewusstlos war durch das Schlafmittel, was davor abgegeben wird, aber die hat einfach noch mal über eine Stunde weitergeatmet.
Worst Case. Totales Albtraum-Szenario. Ja, das möchte ich nie erleben.
Deswegen finde ich das so schön, dass du das jetzt auch so gesagt hast, weil es gehört doch, für mich gehört schon ein geistig-seelischer Ablösungsprozess von dem, wie nennen wir das immer so schön, Irdisches. Das muss ja eigentlich im Vorlauf laufen.
Ich habe die ganze Zeit noch so einen Vergleich im Kopf. Der ist jetzt vielleicht ein bisschen plump, aber also erstmal die grundsätzliche Annahme, dass Tod und Geburt sich sehr ähnlich sind, nur eben reversibel so. Da sind ja schon ganz viele Parallelen oder Dinge, auf die man in Beziehung setzen kann. Und wenn wir jetzt vielleicht mal die Kurve kriegen und sagen, ein assistierter Suizid ist vielleicht vergleichbar mit einem Kaiserschnitt.
Aber hallo, natürlich.
Ist ja auch kein von der Seele oder von dem Wesen gewählter Zeitpunkt, sondern ein aufobtruierter Zeitpunkt und auch eine gewisse
die Uhrzeit wird festgelegt.
Ja. Und ein Kaiserschnitt ist ja nicht per se gut oder schlecht, sondern da kommt es auch immer auf den Einzelfall an. Der mag einen sehr guten Grund haben und dazu führen, dass überhaupt das Leben überhaupt möglich wird.
Kaiserschnitt ist immer problematisch dann, wenn er nicht sozusagen körperlich indiziert ist, dass da eine Problematik vorliegt, sondern wenn, wie in Brasilien, das habe ich damals ganz, ganz viel erlebt, sehr, sehr wohlhabende Frauen den Schmerz von vornherein einfach gar nicht erst erleben wollen und die terminieren dann ihre Geburten und da werden wirklich bis heute unwahrscheinlich viele Kaiserschnitte.
Ja, das ist aber in Europa inzwischen auch die absolute Tendenz. Kaiserschnittzahlen gehen hoch und höher. Wahnsinn, und wenn ich das so mitbekomme, wie viele Leute sich ohne Not einen Kaiserschnitttermin geben lassen, sind wir da hier nicht weit weg von den brasilianischen Verhältnissen. Nein, und mein Punkt ist in Bezug auf den assistierten Suizid, vielleicht zurückkommt auf das, was du bemängelst, dass es wirklich auch diesen Grund braucht und dass die Person für sich diesen Grund in sich haben oder spüren muss, um dies loslassen zu können und um eine für sich authentische und richtige Entscheidung zu treffen. Aber das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Ne? Mhm. Und genauso kannst du auch eine Situation geben,
gar kein anderer beurteilen.
Ja, genau. Aber davor haben die Menschen natürlich immer Angst. Die haben immer Angst, wenn ich komme, dass ich versuche, ihnen das A auszureden, B irgendwie beurteile, ob sie die richtige Entscheidung treffen. Und das alles tue ich gar nicht. Ist mir auch ganz wichtig. Nein, aber dass dann vielleicht auch dieser Punkt, den du so unter die Lupe nimmst, da vielleicht einen richtigen Ansatz hat, wenn es in dieser Person begründet irgendwas gibt, was es richtig macht, diesen Weg zu gehen, dass es dann auch leichter ist, in die Welt zu gehen. Also vielleicht ist das auch das Ja und Nein, was du eingangs meintest. Aber das muss ja in dieser Person drin sein. Das kann ja niemand von außen irgendwie sehen oder von außen reingeben.
Und dafür ist es ja schön, dass solche Vorgespräche laufen. Nämlich nicht einfach nur abzuhaken, ja, also, ne, sozusagen Alter, Wohnort und so weiter, sondern den Betreffenden ein Stückchen die Möglichkeit zu geben, zu reflektieren. Mhm. Wie ist denn das, inwieweit sind denn die Zugehörigen eingebunden?
Das hängt von dem Antragsteller ab, ob der es möchte oder nicht. Und es gibt natürlich auch Personen, die haben keine Ahnung Zugehörigen, gar nicht so selten. In der Regel ermuntere ich, dass Angehörige dabei sind, weil es schöner ist, wenn mehrere Ohren hören und man dann hinterher das Gespräch auch nochmal Revue passieren kann mit jemand anderem. Und weil es ja ein Prozess ist, an dem dann An- und Zugehörige auch teilnehmen. Und für die geht der Prozess ja auch noch weiter. Und das ist dann für die auch ein Teil wirklich Hilfsmittel an die Hand zu kriegen, wie sie damit umgehen und wie sie das bewältigen und vielleicht auch, wenn sie dabei sein werden, sich darauf vorzubereiten. Wenn sie vielleicht auch noch nie mit dem Thema Tod konfrontiert waren und plötzlich wissen sie, es steht im Kalender der Termin von einem Menschen, den sie lieb haben, der wird dann gehen, ist ja eine absolut skurrile Situation. Und einfach um da auch sanft, sich da so sanft wie möglich darauf hinzubewegen und sich damit auseinanderzusetzen, dass das passieren wird.
Ich habe einige Schülerinnen in der Schweiz und in Belgien, die sagen, dass sie genau deshalb diese Ausbildung zur Sterbeamme machen wollen, weil sie sagen, die Betreffenden, die einen assistierten Suizid in Anspruch nehmen wollen, die kriegen eine Unterstützung, aber die Zugehörigen stehen eigentlich im Regen.
Das kann ich nachvollziehen und das ist auch wiederum der Grund, warum ich mich für die Gutachtertätigkeit bei der DGHS entschieden habe, weil es meines Wissens nach die einzige Sterbehilfeorganisation ist, die diesen Prozess durch zwei Personen begleiten lässt. Und der Jurist ist eben von Anfang an und auch bei der Freitodbegleitung auch danach da und an dem eigentlichen Tag ist es meine Aufgabe, den Raum zu halten. Den Raum für den Arzt, dass er sich darauf konzentrieren kann, was seine Aufgabe ist und er nicht im Nacken haben muss, nachher kommt die Polizei und die stellen in Frage, was ich tue. Und aber auch für die Angehörigen den Raum zu schaffen, dass sie, bevor derjenige geht, Zeit und Raum haben, Abschied zu nehmen, wenn derjenige gegangen ist oder in der Übergangsphase auch. Wie viel habe ich da Blickkontakt mit den anderen Zugehörigen? Oder ich habe vorher ein Zeichen verabredet, wenn die sagen, ich möchte aber den Raum verlassen, wenn der Tod eingetreten ist, dass ich vorher mit ihnen spreche, wenn ich das und das mache, dann ist der Punkt gekommen, wo sie den Raum verlassen können. Viele bleiben dann auch, das freut mich dann immer. Und auch gerade hinterher, es ist ja immer eine Abwicklung mit der Polizei oder Kriminalpolizei erforderlich. Das ist mein Job und das wird nicht den Angehörigen aufgedrückt. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass die wissen, da ist eine Person, die verschafft ihnen in diesem formalen Außen eine Sicherheit, sodass Raum ist für das, was sie in sich bewegen und was ihnen in dem Moment gerade wichtig ist. Also ich kann es nicht 100% fernhalten, weil natürlich die Polizei Personalien aufnimmt und der eine oder andere Polizist auch nochmal fragt, wie war es denn? Was haben Sie denn gesehen? Aber ich kann eben die Sicherheit geben, dass da nichts Schlimmes passiert. Ich kann erklären, was passiert. Ich kann erklären, wenn die Leichenschau stattfindet, was da passiert, ohne dass ich Ihnen zu viel erzähle und dass ich bei denen bin oder drin bin und ihnen hinterher sagen kann, es ist alles mit dem Leichnam vernünftig abgelaufen und so. Das ist ein großer Teil meiner Aufgabe an dem Tag selber.
Und die kommen nicht automatisch in die Pathologie?
Doch.
Ah, Moment, da tut sich was.
Ja?
Ja, ja.
Oh, ich also, wünschte
da,
es.
Ich muss da ganz kurz ausholen. Also es ist so, ein assistierter Suizid ist ein unnatürlicher Tod. Das heißt, es muss die Polizei informiert werden. Warum muss die Polizei informiert werden? Ein unnatürlicher Tod bedeutet, es steht ein Tötungsdelikt im Raum. Eine strafbare Handlung. Weiß aber niemand, ob es eine solche gegeben hat. Dann ist es die Aufgabe der Polizei, die Beweismittel zu sichern. Das sind die anwesenden Zeugen. Das ist natürlich, sind die sterblichen Überreste. Das sind sämtliche medizinischen Materialien, die es dort so gibt. Und die Aufgabe der Polizei, nicht mehr und nicht weniger, ist, diese Beweise zu sichern. Die Unterlagen, die wir dann übergeben, also es werden die Gutachten übergeben, es werden zwei juristische Erklärungen gegeben, die derjenige an dem Tag abgegeben haben und es wird ein Protokoll abgegeben, was an dem Tag minutiös passiert ist. Das geht dann an die Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft prüft und gibt dann frei. So lange wird in der Regel auch der Leichnam in der Rechtsmedizin aufbewahrt, um ihn als mögliches Beweismittel zu sichern. Ich habe es aber in letzter Zeit schon mehrfach erlebt, dass auf diese Beschlagnahme verzichtet wurde. Mhm. Und zwar da, wo wir schon mehrfach vor Ort waren, wo die, wenn die DGHS oder meinen Namen hören, wissen, das ist so und so abgelaufen, da haben wir Vertrauen, da kriegen wir Unterlagen, da sind wir safe. Mhm. Also, es gibt da ganz verschiedene Abläufe. Ich wünsche mir auch, dass es mehr und mehr dazu kommt, dass auf diese Beschlagnahme von vornherein verzichtet wird. Da arbeite ich dran.
Super.
Was es aber auch zum Beispiel gibt, ist, dass man hinauszögert, dass die Abholung durch den Bestatter passiert. In der Regel will die Polizei dabei bleiben, bis der Bestatter kommt. Das ist natürlich für die Angehörigen nicht schön. Ich habe es aber da auch schon erlebt, dass die Polizei sagt, hier ist eigentlich für uns alles geklärt und wir haben volles Vertrauen und wir lassen sie jetzt alleine mit ihrem Verstorbenen und sie können den Bestatter irgendwann heute Abend rufen. Also so ein Mittelding. Ich glaube, dass wenn wir wirklich in gesellschaftlicher Breite dieses Thema akzeptiert haben, dass wir dann auch dazu kommen, dass wir mit der Beschlagnahme viel entspannter umgehen können und die und den allermeisten Fällen gar nicht mehr erfolgen wird. Weil eine Obduktion findet nie statt. Also ich habe noch nie erlebt, dass eine Obduktion stattgefunden hat.
Das ist ja sowieso in den allermeisten Fällen der Beschlagnahme der Fall, dass das eine reine bürokratische Geschichte ist, ob jetzt
ja, rein bürokratisch
Medizid vorliegt oder eben auch manchmal Verdachtsmomente.
Also rein bürokratisch würde ich widersprechen wollen.
Ja.
Also es ist ja schon ein Ausdruck unseres Rechtsstaats, von dem wir alle profitieren, dass da genau hingeschaut wird. Und wir wissen, wie viele nicht erkannte Morde und so weiter es gibt. Also ich finde das richtig, dass da erstmal gesagt wird, wir sichern das jetzt erstmal. Mhm. Und es gibt, ich hatte einen Fall, wo sie dann aus der Krankengeschichte, die wir dokumentiert haben, Anhaltspunkte dafür hatten, dass in einem Krankenhaus was gewaltig schiefgelaufen ist. Und dann wurde halt aus dem Grunde die Beschlagnahme nicht aufgehoben. Und das hatte nichts mit dem assistierten Suizid zu tun, sondern mit dem, was vorher passiert ist. So, und ich denke, das ist nicht nur reine Bürokratie. Natürlich ist es ein bürokratischer Prozess und wir sind in Deutschland. Und ich wünsche mir auch, dass da manchmal mit etwas mehr Empathie, Lebenserfahrung auch mal 5 Grade gelassen wird. So. Aber dass es das grundsätzlich gibt, finde ich richtig und wichtig.
Ja, da sprechen wir eben aus unterschiedlichen Perspektiven. Für mich ist es wahnsinnig wichtig und ja das Herzstück meiner Arbeit, einem Verstorbenen eben nicht nur die Zeit bis heute Abend zu lassen, sondern die Zeit sogar 3 Tage zu lassen, diesen Prozess des aus dem Körper herausgehens in aller Ruhe vollziehen und beenden zu können und die Angehörigen und Zugehörigen dabei sein können, ihn A, dabei unterstützen, B, auch etwas sich einfach vertraut machen mit dem, was das für ein Vorgang ist und dass es auch eine Brücke bildet zu dem, wo geht er denn jetzt eigentlich hin?
Ja, also bin ich total bei dir, aber meine Erfahrung ist, dass viele Angehörige auch noch nicht so weit sind, das zulassen zu können. Sowieso, ja, also selbst wenn sie die Möglichkeiten hätten. Ne?
Ja, richtig. Das ist ja mein großes Thema, dass so viele immer sagen, nee, sie wollen ihn lieber in Erinnerung behalten, wie er war und dass sie sich eigentlich nicht trauen, ne? Dabei zu bleiben und auch den Sinn dann nicht so richtig drin sehen und dass das letztlich eine Vermeidungsstrategie ist, natürlich.
Aber dann ist es doch schön zu wissen, dass es aus beiden Richtungen und aus verschiedenen Perspektiven, dass es eine Annäherung gibt.
Mhm.
Also ich habe mich so gefreut, als ich das erste Mal erlebt habe, dass keine Beschlagnahme nur war und habe den Polizisten total gedankt und die werden sicherlich das nächste Mal in so einem Fall, wenn die Konstellation stimmt, auch nicht beschlagnahmen. Und das wird sich vielleicht auch rumsprechen oder verbreiten. Also man kann nicht von jetzt auf gleich alles erwarten. Also am Anfang meiner Tätigkeit war es noch so, dass ich an Polizisten, Kriminalpolizisten und Staatsanwaltschaft geraten bin, die das zum ersten Mal hatten, das ganz suspekt fanden und mich 4 Stunden festgesetzt haben.
Ja.
Und von da aus ist ein weiter Weg bis zu keine Beschlagnahme. Und das ist einfach ein Prozess und eine Entwicklung. Und
absolut.
Ich bin froh, dass es in diese Richtung geht und absolut. Nicht in die andere.
Ich hatte auch schon Situationen, wo die Polizisten dann das noch nie erlebt hatten und total aufgeregt waren, weil sie da noch nie konfrontiert waren in der Situation, auch gar nicht richtig wussten, was sie jetzt tun müssen. Da musste ich sagen, ja, sie müssen jetzt die Kriminalpolizei rufen.
Oh, das habe ich häufiger, dass sie nicht wissen, was sie tun sollen. Da müssten sie vielleicht mal jetzt bei der Staatsanwaltschaft anrufen. Ja.
Ja, aber es ist eben wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema, zumal das ja zunehmen wird. Also davon können wir ausgehen. Das wiederum finde ich, um wieder mein schönes Wort zu benutzen, bedenkenswert. Also meine Sorge wirklich ganz ernst ist, dass die Leichtigkeit eben zu groß wird, das zu tun.
Da sind wir absolut.
Warte noch mal ganz kurz, weil nicht nur, weil meine eigene Lebensmüdigkeit vielleicht ein bisschen auf die leichte Schulter genommen werden könnte, sondern auch, weil äußerlich ja unsere Bedingungen, in denen wir alt werden, so teilweise schrecklich sind. Und das kann ich zum Beispiel absolut verstehen. Das habe ich auch von vielen schon gehört, also ältere Menschen, die da gar nicht dem so ausgeliefert sein wollen.
Absolut.
Und schon sozusagen deswegen vorher die Kurve kratzen wollen, damit sie dann nicht erst in die Hände oder Fänge, sage ich jetzt mal, von möglicherweise, ich will das jetzt gar nicht allen sozusagen vorwerfen oder überall vermuten, aber es gibt eben auch einfach pflegerische Verhältnisse, die sind jetzt nicht so
absolut und das ist eine totale Gratwanderung und es ist hat einen guten Grund, dass ich diese Tätigkeit auch nicht auf meiner Homepage habe. Ich möchte dafür keine Werbung machen. Ich möchte Menschen nicht nahelegen, dass es ja eine gute neue Methode gibt. Es gab auf Arte im Sommer irgendwann einen Spielfilm, der auf dieser Idee basierte, dass ab 75 jeder einen assistierten Suizid finanziert bekommt, weil ja eine Überalterung ist. Also so ein japanischer Spielfilm. Aber das ist gruselig. Ne?
Das ist richtig gruselig. Ja. Für den Pflegegrad müssen die Menschen heutzutage ja teilweise bis aufs Blut kämpfen, dass sie da Geld kriegen. Und das würde ihnen aber...
Nein, also das ist, wie gesagt, das ist reine Fiktion, aber da dachte ich so, das ist genau das Gruselszenario. Und ich sagte das ja vorhin schon bei den Kriterien, wenn ich das Gefühl habe, bei jemandem stehen gesellschaftliche Motive im Vordergrund oder eben nicht intrinsische Motive, sondern Rücksichtnahme auf Verwandte oder so, dann ist das bei mir ein No-Go. Mhm. Das ist nie der Grund und darf nie der Grund sein für einen assistierten Suizid.
Das war doch dieser Film in den 60er Jahren, wie hieß der nochmal? Ich glaube, das war das Charlton Heston, Soylent Green. Das heißt, das waren... Die Welt ist quasi nur noch eine Büste und die Menschen ernähren sich von Tabletten und du kannst eine aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen und kriegst dann schöne Blumenbäume noch zu sehen. Die Bäume gibt es draußen gar nicht mehr, ne? Und kannst Film sehen, Musik hören und so weiter. Und dann stellt sich raus, dass die Tabletten aus den, die Menschen zur Ernährung nehmen, die sind aus den Menschen gemacht.
Ah, das ist noch viel gruseliger.
Das ist, ne, das war so ein 60er-Jahre-Film.
Ja.
Und das ist also das Thema wird immer aktueller, je mehr wir überaltern und je mehr wir dann sozusagen, auf der einen Seite heißt es eben halt, was mit den Renten? Was mit den Renten? Können wir das noch bezahlen? Und das ist viel zu lange und so weiter. Das sind ja alles solche wirtschaftlichen Fragestellungen, die auch da sind, die auch berechtigt da sind oder länger zu arbeiten. Ja,
aber die Lösung an diesen Problemen liegt eben nicht auf der Seite des assistierten Suizids, ganz und gar nicht. Das ist ganz, ganz, ganz abwegig, sondern die müssen in der Politik, die müssen in der Gesellschaft gelöst werden. Und das ist nicht der Ort, in diesem Feld da irgendwelche Motive herzuleiten. Ich bin deswegen auch wirklich sehr vorsichtig, wem gegenüber ich da so offen spreche. Ich versuche immer die Metaebene zu erreichen. Ich biete immer bei Polizisten, wo ich merke, die haben noch nie Kontakt damit gehabt, mich anzubieten, mal für eine interne Fortbildung vorbeizukommen. Ich bin in ein paar Wochen eingeladen bei mehreren Hospizen, die sich intern mit dem Thema beschäftigen, weil sie merken, das kommt immer häufiger. Und bisher haben Hospize nachvollziehbar eine ablehnende Haltung zu assistiertem Suizid. So, und da bin ich jetzt eingeladen, um mal grundsätzlich über die Rechtslage was zu erzählen und über den Ablauf, damit die einfach eine eigene Haltung entwickeln. So, das ist mein Ansinnen und das ist ja auch eine Zielgruppe dieses Podcasts, Menschen, die rund ums Thema Tod beruflich oder was weiß ich, pflegerisch zu tun haben, sich damit auseinandersetzen und diese Kenntnis haben. Ich würde aber nie einen Vortrag in einem Altenheim halten, so geht assistierter Suizid, never ever.
Komisch. Ich glaube, das würde ich, wenn ich in einem alten Einrichtung wohnen würde, ziemlich gerne wollen.
Das weiß ich auch tatsächlich aus meiner Erfahrung, meiner Tätigkeit in so einer Einrichtung, dass die da sehr interessiert dran sind.
Weil die Menschen oder die Einrichtung? Die Einrichtung sind in der Regel nämlich nicht.
Nein,
die Bewohner. Die
ja,
Bewohner,
na klar.
Weil das ja ein Thema ist, das muss man sich ja immer so klar machen, wenn wir in einem bestimmten Alter sind, zwischen 80 und 100, sage ich jetzt mal, dann sind wir möglicherweise schon, stehen wir schon in dem Feld drin. Also es ist schon ganz nah und deswegen wollen wir natürlich alles wissen, was eigentlich, weil tatsächlich das kollidiert auch, das habe ich auch schon oft gesagt, mit meiner Erfahrung, dass so Einrichtungsleiter häufig schon die Grundüberzeugung in sich tragen, Menschen über 80 wollen nicht übers Sterben reden.
Ja, völlig falsch, ja. Ich will auch gar nicht diese Gruppe ausschließen als Zuhörende, das habt ihr falsch verstanden. Also ich könnte mir vorstellen, was weiß ich, von irgendeinem Verein oder Organisation einen Vortrag zu halten und dann kommen solche Menschen, das finde ich
völlig
legitim.
Du möchtest nur nicht dafür werben.
Oder auch, die kommen zu mir in die persönliche Beratung, völlig in Ordnung. Ich würde aber nicht in eine Einrichtung gehen und darüber sprechen, weil das ja quasi so gelesen werden kann, als würde ich damit nahelegen, es ist hier vielleicht so schrecklich und so könnte ich.
Ja, du möchtest das nicht dafür werben.
Auf gar keinen Fall.
In welcher Form auch immer.
Informieren, das ist ja aber ja. Eben nicht gezielt Menschen, wo ich denke, hier sind ganz viele, die es treffen könnte und hier ist auch eine Einrichtung, die vielleicht Plätze neu besetzen möchte. Das finde ich ganz abwegig.
Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist der finanzielle Aspekt. Mhm. Weißt du darüber auch was? Also das Einzige, was ich weiß, betrifft den Sterbeverein Sterbehilfe e.V. Mhm. Da weiß ich so ungefähr die Summe, was das kostet.
Mhm. Ja, die haben ja auch eine Abstufung, je nachdem, wie schnell du es haben möchtest. Mhm. Wenn du es ganz schnell haben willst, ist es deutlich teurer, als wenn du ein bisschen Zeit dir
lässt. Kannst du da mal eine...
Die Hausnummern nenne ich jetzt hier nicht, weil da auch große Unterschiede sind. Mhm. Ich weiß ja nur, also wir kriegen eine Aufwandsentschädigung. Das sind alles pauschale Gebühren. Wenn ein Fall relativ unaufwendig durchgeht, dann ist das auch okay. Es gibt aber auch Fälle, die sich teilweise über ein Jahr hinziehen, wo noch mit drei Angehörigen 10-mal telefoniert wird, wo man zu 2 Beratungsgesprächen hinführt und so. Da rechnet sich das für mich null. So, das ist aber nicht der Punkt.
Ich meinte aber jetzt gar nicht, da haben wir uns vielleicht jetzt missverstanden, ich meinte jetzt gar nicht, was du dabei verdienst.
Naja gut, aber das wird ja aus dem bezahlt. Also ich kann es nur sagen, bei der DGHS wird eine Pauschale, die ist auch im Internet auffindbar, ist zu zahlen nach dem Erstgespräch und dann rechnen nach Abschluss der Freitodbegleitung der Arzt und der juristische Helfer ab. Und was übrig bleibt, verbleibt da in einem Sozialfonds. Für Menschen, die eben diesen Betrag nicht aufbringen können, die können eine Unterstützung aus dem Sozialfonds dann beantragen, sodass es keine Frage der finanziellen Leistungsfähigkeit ist, ob man sich das leisten kann oder nicht. Wenn die Freitodbegleitung aus irgendeinem Grunde nicht stattfindet, weil zum Beispiel die Kriterien nicht vorliegen, weil ein natürlicher Tod vorher eingetreten wird oder weil jemand von dem Wunsch zurücktritt, was zu jedem Zeitpunkt möglich ist, was ich auch immer wieder wiederhole, dann wird natürlich der Restbetrag wieder ausgekehrt.
Mhm. Und die Gesellschaft für humanes Sterben hat sozusagen die Möglichkeit, das direkt mit dem, der sich das Sterben wünscht, abzurechnen.
Nein, die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben, Entschuldigung, hat damit gar nichts zu tun. Das läuft über ein externes Treuhandkonto. Die vermitteln nur die Freitodbegleitung. Und was dann passiert, ist alles außerhalb der DGHS. Es ist ein Treuhandkonto bei einer Rechtsanwältin. Darüber wird das abgewickelt. Das hat aber nichts mit der DGHS, hat überhaupt gar keinen Zugriff auf die.
Okay, also das heißt aber dennoch, wenn die das über ein Treuhandkonto macht, dann kann ich also zur DGHS gehen und sagen, so, ich habe diesen Wunsch und dann durchlaufe ich dieses ganze Verfahren, was du ja sehr schön schon beschrieben hast. Und dann kann ich dort eine Vorsorgevereinbarung schon mal treffen und das wird dann treuhänderisch verwaltet und das Geld wird dann
Nein, das läuft nicht über die DGHS. Da läuft gar nichts über die DGHS. Sondern? Das läuft dann in meinem Erstgespräch, kläre ich über die Kosten auf und es wird eine Kostenerklärung gemacht, wo das auch drin steht mit dem Sozialfonds und dem Treuhandkonto. Das hat nichts mit der DGHS zu tun.
Okay, aber du klärst auf über die Kosten. Also für mich ist es noch so ein bisschen schwierig zu verstehen. Es gibt ja mehrere Sterbehilfeorganisationen. Mhm. Und arbeitest du sozusagen, ich habe verstanden, du arbeitest für die DGHS, da von denen aus wirst du ja gebucht. Und was hast du jetzt mit den einzelnen Einrichtungen zu tun? Oder wie kannst du es nochmal?
Welche Einrichtung meinst du jetzt genau?
Ja, die Sterbehilfe.
Achso, nein, es gibt verschiedene Sterbehilfeorganisationen. Die DGHS gibt es schon seit über 30 Jahren. Die ist nicht gegründet worden, um Sterbehilfe zu vermitteln, sondern die hat sich mit ethischen Fragen der letzten Lebensphase schon seit über 30 Jahren beschäftigt. Es gibt Sterbehilfeorganisationen, die schon vor dem Bundesverfassungsgerichtsurteil unterwegs waren, dann entsprechend Schwierigkeiten hatten und auch die Anträge mitgestellt haben, die es also schon ein bisschen länger gibt als 2020. Und es gibt Organisationen, die erst danach dann in Deutschland Fuß gefasst haben und sich aufgestellt haben. Die haben sehr, sehr große Unterschiede, was die Kosten angeht, was die Art und Weise, wie der Suizid assistiert wird, angeht, was die Aufstellung angeht, mit welcher Personenzahl man vor Ort ist, ob man gleich nach dem Eintritt des Todes den Ort verlässt und. Also da sind ganz, ganz viele unterschiedliche Vorgehensweisen. Ich habe, als das Thema an mich herangetragen wurde, habe ich mir das alles angeguckt und habe für mich entschieden, bei welchem Weg ich mitgehen kann, wo ich mich sehe und wo ich mich überhaupt nicht sehe.
Ah ja, okay. Das heißt, du hast so eine Vorauswahl getroffen und hast bestimmte Einrichtungen, die du jetzt nicht nennen müsstest. Aber
nein, also es ist tatsächlich die DGHS an mich herangetreten, hat gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, weil die eben dringend Juristen suchten vorher. Also ich bin nicht von mir aus auf die Idee gekommen, dass ich sowas machen könnte. Aber weil ich eben mit diesem Legal Coaching für selbstbestimmtes Altwerden und Sterben schon sichtbar war, sind die auf mich zugekommen und haben gesagt, können Sie sich das vorstellen? Mhm. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, ich sage jetzt hier nicht gleich ja, sondern ich muss mir jetzt erstmal in das Thema einarbeiten und gucken, was gibt's denn überhaupt, und habe dann eben geguckt, wie macht die DGHS das, wie machen andere das, wie ist da die Rollenverteilung, was wäre meine Aufgabe, und habe dann natürlich auch noch hospitiert und habe dann für mich entschieden, ja, ich kann mir das vorstellen, für die DGHS zu machen, aber ich werde zum Beispiel nicht Mitglied werden der DGHS. Ich möchte mir meine Unabhängigkeit und meine Freiheit komplett erhalten. Ich kann auch nicht ausschließen, dass ich vielleicht noch für eine andere Organisation irgendwann das mache. Mir geht es darum, dass ich meinen ethisch-moralischen Grundsätzen und Werten verpflichtet bin, dem Gesetz und sonst niemandem. Und auch bei der DGHS ist nicht alles Gold, was glänzt. So, und da möchte ich mir einfach meine Unabhängigkeit bewahren. Die DGHS hat, was die Kostenseite angeht, wirklich eine Pauschalgebühr, die dem entspricht, was an Kosten anfällt. Es gibt Organisationen, wo das deutlich drüber liegt.
Das weiß ich nämlich, dass das teilweise horrende Preise sind, ja, die da über den Tisch gehen, wo Menschen mit einem normalen mit normalen finanziellen Verhältnissen überhaupt nicht heranreichen.
Ja, und wo man sich auch fragt, mit welcher Begründung? Das ist doch keine Geschäftsidee.
Ist so. Es eben doch.
Ja, das ist ja einige das, sehen das so, aber, ja, aber da bin ich raus. Da bin ich nicht da. Natürlich verdiene ich damit auch Geld, aber ich verdiene das gleiche Geld, ob ich da, ich sag mal, 10 Stunden dran arbeite oder in einem Fall jetzt 30. Da kommt am Ende, und da lasse ich nicht einen Stift fallen und sage, nee, da mache ich jetzt nicht mehr weiter. Da habe ich jetzt irgendwie, bevor nicht wieder Geld fließt, mache ich nichts mehr. Also das ist überhaupt nicht mein Verständnis.
Sagt euch dieses Buch etwas, die Erlöser AG?
Nee.
Das habe ich vor ein paar Monaten in die Hände gekriegt. Oh, so ein furchtbares Buch. Spielt in Berlin, in Friedrichshain. Und es gibt, die Überalterung ist so weit fortgeschritten und die Armut auch, dass es eigentlich nur noch alte Leute und Ratten gibt. Und dann sozusagen Erlöser AG ist ja klar, ne? Das ist dann sozusagen das Geschäftsmäßige. Ich habe das Buch irgendwie weglegen müssen, weil ich das so schrecklich
fand. Erinnert gleich an die grauen Herren.
Total. Ne? Es gibt auch auf Netflix einen Spielfilm, I Care a Lot. Das ist ein bisschen vorgelagert in den Bereich des Vollmachtsmissbrauchs. Geht auch in die Richtung.
Und dann können wir ja gleich, wenn wir da noch sind, das ist ein sehr, sehr schöner Film. Der spielt in assistierter Suizid in Belgien, hin und weg. Ein wunderschöner Film.
Ja, ich glaube, den habe ich auch gesehen. Film, ne?
Genau. Ja. Aber ich habe noch eine Frage, und zwar, was bedeutet denn, was kann ich mir unter selbstbestimmtem Altwerden vorstellen? Wo drin du arbeitest, was ja auch ein Bereich.
Genau, ne? Spannende Frage. Also das ist halt der Bereich der Vorsorge, dass man sich rechtzeitig Gedanken macht. Wie ist das, wenn ich mal nicht mehr fit genug bin, alleine für mich im Haus zu wohnen? Wie stelle ich mir das dann vor? Wer ist denn in meinem sozialen Umfeld, der dann eine Rolle spielen könnte? Habe ich mit denen gesprochen? Was ist, wenn ich tatsächlich nicht mehr für mich Entscheidung treffen kann oder will? Wer trifft sie dann und wie kann ich das regeln? Was muss ich dabei vielleicht bedenken? Zum Beispiel will ich ja vielleicht nicht, dass jemand Zugriff auf mein gesamtes Vermögen hat. Da muss ich ja vielleicht sehen, dass aber wenigstens jemand Zugriff auf ein Girokonto hat, wo regelmäßige Einkünfte drauf sind. Also solche praktischen Fragen, genauso wie welche Idealvorstellung habe ich davon, wie ich leben möchte? Möchte ich vielleicht in einer alten WG leben? Oder möchte ich, wenn ich in eine Pflegeeinrichtung muss, was ist mir wichtig, was die Pflegeeinrichtung hat? Was weiß ich, tiergestützte Geschichten oder ein großes Kulturangebot oder. Einfach, dass man sich darüber Gedanken macht und darüber kommuniziert, wenn man denn An- und Zugehörige hat. Und ein großer Teil meiner Arbeit ist tatsächlich auch dieses zu regeln mit Menschen, die keine An- und Zugehörigen haben, denen sie genügend vertrauen, wo es dann eben um Fragen von Betreuungsverfügung geht oder auch von geschäftsmäßiger Bevollmächtigung.
Ja. Gerne. Was für ein weites Thema.
Fängt an mit 18. Früher hieß das alles mal Seniorenrecht. Davon ist, sind die Anwälte dann irgendwann abgerückt, weil sie selber gemerkt haben, dass das nicht passt. Also Vorsorgevollmacht, auch nur, um es hier nochmal unters Volk zu bringen, ist für jeden über 18 absolut essentiell. Ich sage mal, ich habe meine Kinder nach dem Abi, wenn die in die Welt gezogen bin, nur mit einer Vorsorgevollmacht vom Hof gelassen. Ich habe gesagt, ihr müsst nicht mich bevollmächtigen, darum geht's gar nicht. Aber es muss überhaupt jemand eine Vollmacht für euch haben, weil wenn ihr euch sonst in Thailand mit einem geliehenen Motorrad vor die Wand klatscht und im Krankenhaus landet, kein Mensch erfährt, wo ihr seid. Und dann muss erst über eine Botschaft ein Betreuungsverfahren durchgeführt werden. Das ist ein absoluter Horror in so einer Situation. Das möchte niemand.
Gott, meine Familie, ein Teil meiner Familie ist gerade in Hongkong.
Ach, entschuldige, ich wollte jetzt, also das ist immer so ein bisschen die Downside, das Schlechte an meinem Beruf. Ich bin immer so ein Worst-Case-Szenario-Generator. Also das möchte ich gar nicht irgendwie auslösen, aber wenn man denn mal in so einer Situation war und gemerkt hat, da gab es eine Regelung und man weiß, wie viel man sich dadurch erspart hat, dann fällt es relativ leicht, als Liebesdienst für seine An- und Zugehörigen solche Papiere sich mal zuzulegen.
Kann ich richtig nachvollziehen.
Dennoch würde ich gerne eine zweite Sache daneben stellen, ganz lebendig, wenn wir nämlich sagen, dass möglichst ab 18 schon eine Vorsorgevollmacht eigentlich da sein sollte, also sprich, ne, dass man vorbereitet ist. Finde ich, sollte daneben auch eine spirituelle Verfügung stehen. Sprich, dass wir uns eigentlich schon rechtzeitig darüber Gedanken machen, was bedeutet das eigentlich spirituell?
Das eine schließt das andere ja nicht aus.
Nee, gar nicht. Hm. Deswegen finde ich das total wichtig, weil wir neigen ja immer dazu, es wird häufig eben nur über die Patientenverfügung oder die Vorsorgevollmacht gesprochen.
Und aber das Testament.
Das bezieht sich meist eben auf die Geräte und auf die Finanzen und alle diese mehr sachlichen Dinge, aber
alle gesetzlich geregelten Dinge.
Richtig, und aber die wirkliche Auseinandersetzung in spiritueller Hinsicht, was bedeutet das eigentlich für mich? Ich finde das einen wahnsinnig wichtigen Aspekt. Weil unser ganzes Leben ja eventuell in einem ganz anderen Licht dasteht.
Absolut.
Wenn ich mich da frühzeitig mit auseinandergesetzt
habe. Absolut, aber als Juristin muss ich einfach sagen, das andere hat alles irgendwo einen Anker in gesetzlichen Grundlagen. Und diese gesetzlichen Grundlagen sind modifizierbar. Da kannst du sagen, ich will es eben nicht so, wie es im Gesetz steht. Und deswegen muss ich dann was schreiben, damit es anders ist. Mhm. Spiritualität ist so weit und individuell, dass es ja ganz schwer wird, da irgendwie Allgemeingültiges für alle festzulegen, was grundsätzlich gilt, von dem du dann Ausnahmen machen kannst.
Da kann man Anregungen geben und dass Menschen sich selbstständig damit auseinandersetzen.
Aber das kannst du ja nur machen, wenn die Menschen freiwillig das tun wollen und da einen Zugang zu
natürlich.
Haben.
Natürlich, es geht nur in absoluter Freiwilligkeit, wie das andere aber ja auch. Das ist ja, auch
ja, aber beim anderen, wenn du es nicht selber individuell regelst, gibt es ja eine Regelung.
Das stimmt. Aber es ging ja jetzt darum, dass man selbstständig sozusagen dafür sorgen sollte, wenn man eben auch mit 18 Jahren schon in die Welt zieht.
Also ich wäre ein großer Verfechter davon, und da könnten wir das alles unter einen Hut kriegen, dass wir mal in den Lehrplänen Freiraum schaffen für ein Fach, ich würde es Lebenstauglichkeit nennen. Mhm. Wo diese ganzen Themen einen Platz haben. Ne? Also das geht von banalen materiellen Dingen wie wie schließe ich einen Mietvertrag, welche Versicherung brauche ich eigentlich, über Patientenverfügung und gerne dann auch bis hin zu solchen Themen oder Glücksunterricht oder was auch immer. Also oder Methoden von Emotionsregulation oder you name it. Also ich finde, wir brauchen einen Raum, wo wirklich schon Jugendlichen einfach der Blumenstrauß ausbereitet wird, damit sie überhaupt auch, damit kehren wir wieder zum Anfang zurück, wissen, was es alles gibt, wo man sich unterscheiden kann oder festlegen kann.
Da würde ich allerdings am liebsten dann noch weiter zurückgehen und schon im Kindergarten und in der ersten Klasse würde ich schon Meditation als Unterrichtsfach den Schülern anbieten. Denn da haben die gar keine Probleme mit, das zu tun. Und es ist eine ganz große Selbstverständlichkeit.
Ich habe neulich eine 18-jährige Abiturientin bei mir sitzen gehabt, die gerade Abitur fertig hatte. Und die hatte schweren Liebeskummer. Und sie sitzt da und hat ganz lange Tränen geweint und hat gesagt, zu dem Problem, was ich jetzt habe, habe ich in meiner ganzen Schulzeit nichts gelernt.
Ja.
Genau das ist der Punkt.
Und gleichzeitig ist es so, ich hast ja sowas Schönes angeregt, Franziska, diese spirituelle Verfügung. Und normalerweise würde ich sagen, ich weiß von einigen Leuten in meinem Umkreis, die gesagt haben, ja, ich habe jetzt mein Testament nochmal überarbeitet, mein Patientenverfügung und so weiter. Aber was diejenigen ob die überhaupt einen spirituellen Glauben haben oder nicht, ist völlig offen. Das heißt, ich weiß von einigen Menschen in meinem nahen Umkreis, weiß ich deren geistiges Weltbild. Und bei anderen, die ich ganz, ganz lange kenne, ich habe keine Ahnung.
Aber das ist genau das, was ich meine. Das ist so individuell. Wenn ich eine Patientenverfügungsberatung mache, da habe ich immer zwei große Abschnitte, wo viele leere Zeilen sind, wo ich dann versuche, ins Gespräch zu kommen, was da stehen soll. Das eine ist, ich sage jetzt mal Oberbegriff Werte. Da mag auch was wie Spiritualität, Religiosität oder sowas mit reinspielen. Und das zweite ist der Bereich Sterbesituation. Und da geht's wirklich, da gibt's keine Vorlagen, weil das ist höchst individuell. Mhm. Und da gibt's Leute, die sofort sagen, brauche ich nicht, habe ich nicht. Und da gibt's Leute, die, oh, ja stimmt, dazu könnte ich mir mal Gedanken machen. Und dann schicke ich die damit nach Hause. Und wenn die nächstes Mal kommen, haben die so eine Liste und sagen, wie toll, dass ich da mal einen Stups gekriegt habe.
Und ich stelle halt ganz häufig fest, wenn ich das so anstupse, ne? So. Bei den einen geht die Tür auf und die anderen, du hast das Gefühl, die haben sich noch niemals einen Gedanken
drin gemacht. Ja, und auch welche, die wollen die Tür überhaupt nicht aufmachen und haben sie von innen verbarrikadiert. Und da kann ich ja nur sagen, das muss ich akzeptieren.
Klar, logisch. Als ob das ein ganz großes Geheimnis ist, ne?
Ja, oder als ob sie es selber nicht spüren. Das ist immer so mein Gefühl, ne? Dass sie nicht, keine Verbindung dazu haben in sich. Also ich glaube nicht, dass jeder Mensch hat irgendwelche Werte. Und jeder Mensch hat irgendwelche Bedürfnisse. Aber wenn man da für sich selber keinen Zugang dazu hat, dann kann man ihn auch anderen nicht öffnen.
Ja, klar.
Es ist ja auch ein Geheimnis. Also, was uns da erwartet und diese ganze spirituelle. Ja, ich würde es noch nicht mal als Sicht bezeichnen, sondern die geistige Welt, also die spirituelle Welt als solche, ist eben ein großes Geheimnis von unserer Seite aus gesehen. Und es sind eben diejenigen, und ich hoffe, Claudia, ich habe jetzt wirklich nach diesem wirklich schönen Gespräch gleich Lust, dem ein zweites Gespräch zur Seite zu stellen, wo es eben mal um Nahtoderfahrung geht. Das fände ich wirklich spannend, weil das ja so ein bisschen meine Sorge eben dabei ist. Ne?
Habe ich auch gerade dran gedacht. Ich hatte gerade wieder von so einer Nahtoderfahrung gehört und dann dachte ich, ja, im Prinzip sind das ja die einzigen Menschen, die was erzählen können.
Genau. Weil das ist ja etwas, tatsächlich, das machen wir auch als nächstes. Wir haben ja schon jemanden ganz Spezielles, bei dem sich die Nahtoderfahrungen sammeln im Blick, den wir schon demnächst mal interviewen wollen. Aber es kann ja auch mal jemand kommen, der da persönliche Erfahrung hat.
Vielleicht und davon berichten. Ganz kurz dazu eine Geschichte. Also Menschen, die wissen, was ich tue, die kommen gerne ins Erzählen und sprechen über Erfahrungen mit Tod und Sterben. Und eine Freundin von mir sagt, sie hatte immer fürchterliche Angst vorm Sterben. Und dann lag ihre Mutter im Prinzip im Sterben. Die Geschwister sind dahin gefahren, haben eine Woche am Bett gesessen und gedacht, so jetzt ist es jeden Moment soweit. Irgendwann schlägt die Mutter die Augen auf und sagt, was macht ihr denn alle hier? Ist jemand gestorben? Und war wieder total fit. Und hat gesagt, nee, also ja, ich war eigentlich schon drüben und hat dann erzählt, was sie da gesehen hat. Und sagt, das war so schön und ich habe mich da so willkommen gefühlt. Aber ich habe gemerkt, ich muss hier noch was erledigen. Deswegen bin ich zurückgekommen. Ja. So, und dann hat die das erledigt. Ein halbes Jahr später ist sie dann gestorben. Und meine Freundin sagt, seitdem hat sie keine Angst mehr vorm Sterben, weil die Mutter das so toll geschildert hat und so geborgen und so einen schönen Ort, dass sie sagt, seitdem hat sie ihre Angst vorm Sterben verloren.
Schön. Ja, ich würde dir zum Abschluss eigentlich noch einen Wunsch gerne mitgeben, wobei ich zunächst mal davon ausgehe, so pragmatisch wie du bist, hast du da bestimmt schon Sorge getroffen, dass du dich gut schützt und dass du gut für dich sorgst, wenn du so eine Begleitung durchgeführt hast. Möchtest du dazu noch was sagen, wie du das machst? Hast du da schon eine bestimmte Vorgehensweise? Wollen wir da noch kurz drüber sprechen oder soll ich es dir nur einfach?
Also ich habe währenddessen meine Rituale ich habe meine Rolle gefunden und wenn ich in dieser Rolle bleibe, bin ich ziemlich safe. Mhm. es ist wirklich auch da individuell. Also jeder Tod ist so anders und so unterschiedlich und auch so unterschiedlich ist meine Rekapitulation davon. Mhm. Und in den allermeisten Fällen, vielleicht noch eine ganz kleine Anekdote zum Schluss. Ich kam neulich zu einem Erstgespräch von einem final Erkrankten, wo es auch sehr eilig war. Die Frau begrüßte mich und sagte, sie haben aber eine schreckliche Aufgabe. Und da guckte ich sie nur an und meinte so, okay, ja, ich verstehe aus ihrer Sicht, dass das so aussieht, aber jetzt führen wir gleich erstmal das Gespräch und dann kriegen sie meine Antwort. So, wir führten das Gespräch. Nachher saß das Ehepaar heulend, tränend überströmend mir gegenüber. Und zwar nicht aus Angst und Panik, sondern auch vor Erleichterung und Dankbarkeit, dass es jetzt wieder eine Perspektive gibt. Und dann haben sie, dann habe ich gesagt, sehen Sie, und jetzt merken Sie, was ich von Ihnen zurückbekomme. Das ist eine Dankbarkeit, das ist eine Wertschätzung, das ist das Gefühl, dass ich Ihnen wirklich helfen konnte in einer existenziellen Notlage. Und das ist das, was ich zurückkriege. Und deswegen empfinde ich diese Tätigkeit nicht als schrecklich.
Wenn du, ich habe noch eine Frage, und zwar, wenn du so die Situation bedenkst, die du begleitet hast, kannst du mit den Toten einverstanden sein?
In den allermeisten Fällen. Also es gab ein, zwei, wo ich dachte, ob die Person jetzt für sich wirklich die richtige Entscheidung getroffen hat. So, oder es gab auch zwei, drei Fälle, wo sich ältere Menschen das Leben genommen haben, wo sich vorher schon ein Kind von ihnen das Leben genommen hatte. Wo ich auch gedacht habe, so, da hätte es vielleicht auch nochmal einen Psychiater oder so gebraucht, um nicht auch diesen Weg gehen zu müssen.
Ja, den Psychiater hat nicht unbedingt Ahnung von Tod.
Ja, oder irgendeine Begleitung. Also das fand ich immer schwierig für mich. Aber wie gesagt, ich habe dann für mich die Haltung gehabt, es ist nicht meine Verantwortung.
Ja, das ist ja ganz häufig, dass in Familien, in denen Suizide passiert sind, das wird kriegt Nachahmer. Ne?
Und dann bin ich eigentlich wiederum, um die Kurve zu kriegen, froh, dass sie dann den assistierten Suizid wählen und nicht den harten.
Genau, da sind wir ja anfangs gewesen. Was das für ein, das ist ein ganz großer Qualitätsunterschied.
Unbedingt, ja.
Ganz groß.
Ja.
Ja, mein Wunsch ging vor allen Dingen in die Richtung, dass ich stark im Bewusstsein habe, wenn Menschen über die Schwelle gehen, dass durchaus passieren kann, dass man sich verirrt, sage ich jetzt mal, und dass man auch als nahe Beistehender, egal in welcher Funktion, da gibt es ja viele Funktionen auf dem Gebiet, dass man da einfach sich gut schützt und auf der seelischen, energetischen Ebene sozusagen da nicht, weil das kann sehr leicht mal passieren.
Genau, also manchmal habe ich auch so das Gespür, da ruckelt jetzt noch was oder da folgt mir noch was. Also das Gefühl habe ich schon zwei, dreimal gehabt und dann habe ich da auch meine Maßnahmen. Mhm. Definitiv.
Sehr schön. Vielen Dank, Anne.
Ja, sehr gerne.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe den Eindruck gehabt, ich habe dich ja vorher noch nie gesehen. Als ich zur Tür reingekommen bin, hat gepasst.
Das freut mich, ja. Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte.
Danke.
Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal.